Hallo und herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Talk rund um das Thema Frauen und Führung. Ich bin Nora Ast, ich bin Wirtschaftspsychologin und systemische Therapeutin und unterstütze mit meinem Unternehmen Leading Mindfully Führungskräfte im Finden und Leben eines mutigen und authentischen Führungsstils. Mich beschäftigt dabei die Frage, was es braucht, damit wir mehr Frauen in Führungspositionen haben und wie Frauen es gelingen kann, dabei ihre ganz persönlichen Stärken einzusetzen. Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen, Laura, zu meinem Podcast Step Up, the Female Leadership Talk. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute einmal unterhalten werden über das, was du machst, was dich bewegt. Ich finde es besonders spannend. Du hast dich ja spezialisiert auf Kompetenzanalysen von Mitarbeitern und dann die Gestaltung der Entwicklungswege anschließend. Und was ich da besonders spannend dran finde, ist, dass ihr euch darauf Frauen spezialisiert habt. Also, dass ihr Assessments für Frauen im Speziellen durchführt oder Development Center, das heißt Kompetenz- und Potenzialanalysen. Und das ist eine Sache, worüber ich mich heute mit dir gerne austauschen, unterhalten möchte. Und zum anderen finde ich es auch total spannend, du kommst ja eigentlich aus Ecuador. Das werden wir gleich auch an der einen oder anderen Stelle einmal hören vielleicht. Kommt das ein oder andere spanische Wort vor oder englische. Und da nochmal einen Blick auf das Thema Female Leadership zu werfen. Herzlich willkommen, Laura Villafuerte.
Ja, danke, Nora. Ich freue mich sehr, hier Teil deines Podcasts werden zu dürfen und freue mich natürlich auch auf den Austausch zu diesen ganzen spannenden Themen.
Sehr schön. Mich würde als allererstes mal interessieren, du hast ja auch ganz klassisch erst einmal im Konzern eine Trainee-Ausbildung angefangen und dann dort gearbeitet. Und wie bist du dann auf das Thema Frauen und Führung im Consulting-Bereich gekommen?
Ich glaube, es hat ziemlich früh auch schon in meinem Konzernleben angefangen, um ehrlich zu sein. Ich war vor allem im Bereich Personalentwicklung lange tätig und da ist mir vor allem auch das Thema aufgefallen, dass wir mehr Frauen in Führung brauchen. Und wir haben dann gemeinsam mit anderen Kollegen mal Lean in Circles von Sheryl Sandberg eingeführt bei Roche. Und innerhalb eines Jahres waren dann über 100 Frauen in unserem Netzwerk drinnen. Und je mehr wir uns mit diesen Circles auch ausgetauscht haben, desto mehr haben wir gemerkt, es gibt unglaublich viele Frauen, die genau die gleichen Herausforderungen haben, die genau das Gleiche benötigen. Aber ich habe dann gemerkt, okay, um wirklich was bewegen zu können, muss ich, glaube ich, raus aus dem Konzern, um eben genau diese Themen konkreter anbieten zu können, als das, was die Firma an der Stelle machen kann. Weil klar, man hat auch andere Aufgaben, das war nur nebenbei gemacht. Genau, und so ist das ein bisschen entstanden. Und dann wurde es immer konkreter. Und jetzt, seitdem ich selbstständig bin, hatte ich natürlich unglaublich viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen.
Okay, und du hast jetzt eben, da möchte ich nochmal kurz nachbohren, gesagt, Stichwort Herausforderungen, also immer wieder so die gleichen Herausforderungen, die ihr so wahrgenommen habt. Was waren das für Herausforderungen?
Man muss auch dazu sagen, also wir machen auch jetzt tatsächlich derzeit unsere Produkte genauso. Es sind ja Frauen, die in ähnlichen Lebensphasen sind. Das heißt, es gibt die Frauen, die neben der Arbeit auch noch ihre Familie haben oder Kinder haben, auf die sie aufpassen müssen. Und dann sind natürlich Herausforderungen so das Thema, wie manage ich beide Seiten? Weil viele sagen dann, ich werde in meiner Arbeit als nicht agil genug wahrgenommen oder meine Mitarbeiter sagen, dass ich nicht verfügbar bin genug. Und die Frauen, die sich dann darüber ausgetauscht haben, haben gemerkt, hey, uns allen geht es genau gleich. Wir alle haben genau die gleichen Herausforderungen. Und dann gibt es natürlich auch andere Frauen, die zum Beispiel in sehr männerlastigen Bereichen arbeiten, zum Beispiel technische Bereiche. Und die meinten halt, okay, ich kann mich ganz konkret erinnern an eine Frau, die eine sehr hohe Position hat und sie meinte an ihrem ersten Arbeitstag, als sie ins Team gekommen ist, das nur aus Männern bestand, hat einer der Männer gesagt, ah cool, ich habe schon den ganzen Morgen nach einem Kaffee gesucht, könntest du mir mal bitte einen holen? Und dann hat sie gesagt, nee, ich bin hier nicht zur Assistenz, was eigentlich auch keine Assistenz machen sollte, aber ich bin hier nicht als Assistenz da, sondern ich bin die neue Führungskraft und solche Sachen, die man als Mann vielleicht nicht ganz so wahrnimmt, weil man wächst ja natürlich in diesem Sinne auf mit dem Unconscious Bias. Genau, und da haben wir immer mehr gemerkt, es gibt ganz konkrete Herausforderungen, die mehrere Frauen vereinen, sozusagen.
Ja. Okay. Und wie seid ihr dann dazu gekommen, gerade so im Bereich Development Center? Kannst du mal kurz erklären, was ein Development Center ist vielleicht für diejenigen, die sich damit nicht auskennen? Und dann, wie ihr dazu gekommen seid, das besonders für Frauen anzubieten?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube auch, dass verschiedene Consultants Development Center wahrscheinlich auch anders definieren. Bei uns ist es tatsächlich ein Mix. Einmal aus dem Thema sich ausprobieren, also wirklich durch Rollenspiele. Bei dem Frauenaspekt machen wir auch noch Coaching Circles. Das heißt, Frauen dürfen sich dann auch zu den bevorstehenden Rollenspielen austauschen und über Herausforderungen sprechen und Tipps und Tricks an die Hand bekommen, die sie dann ausprobieren im Rollenspiel. Das ist ein Teil. Und dann dieser Teil Assessment. Das heißt, es gibt Beobachter an einem Tag, die ganz konkrete Kompetenzen beobachten und bewerten werden. Genauso wie die Selbsteinschätzung, die jede Teilnehmerin dann nachher auch ausfüllt. Und das ist dann sozusagen dieser Mix zwischen, ich habe mich ausprobiert, aber ich kriege ein konkretes Feedback und anhand dieses Feedbacks dann auch einen ganz konkreten Entwicklungsplan, der personalisiert pro Person gemacht wird.
Okay, und das klingt so ein bisschen danach, also man hat das ja manchmal in Schulen, dass dann Mädchen und Jungs getrennt werden und man feststellt, dass Mädchen in den naturwissenschaftlichen, technischen Mathefächern anders voranschreiten, wenn sie separat von den Jungs unterrichtet werden. Ist das so ein ähnlicher Aspekt oder wie seid ihr darauf gekommen, das dann wirklich nur für Frauen anzubieten?
Auch eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich glaube, im Endeffekt sind wir darauf gekommen, also beziehungsweise meine Idee war es schon seit der Lean-In-Zeit, da hatten wir nämlich auch in den Circles mal gefragt, was wäre, wenn wir eine gemischte Gruppe machen, wenn wir auch Männer dazu einladen, wäre das für euch was Wertvolles? Und viele der Frauen haben gesagt, dass obwohl sie unglaublich gerne mit Männern arbeiten im Team, würden sie sich nicht wünschen, dass Männer in diesen Gruppen zusammenkommen. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund, und zwar, wir reden über Herausforderungen, die Männer auf die Art und Weise nicht erfahren. Und wenn sich eine Frau ganz offen dazu austauscht, könnte ein Mann sie wahrnehmen als vielleicht schwach, zu emotional, wie auch immer. Also alle Stereotypen, die wir von Frauen eh schon im Kopf haben, könnten dadurch vielleicht bestärkt werden. Und die meinten, sie könnten sich nicht auf die gleiche Weise öffnen, wie sie es tun, wenn nur Frauen da sind. Und der Aspekt von Frauen untereinander sich auszutauschen zu einer gleichen Herausforderung bringt dazu, dass Frauen sagen, ah, ich bin nicht alleine. Und wenn man merkt, man ist nicht alleine, dann traut man sich mehr, was dagegen zu machen, weil du machst das nicht nur für dich, sondern auch für andere. Und deswegen haben wir entschieden, dass wir diese Developments sind oder Assessments nur für Frauen machen, damit sie in diesen Coaching-Circles sich konkret zu diesen Herausforderungen austauschen, eben dieses Gefühl bekommen, ich bin nicht alleine, aber auch Tipps und Tricks bekommen, die sie dann im Rollenspiel anwenden können. Aber vielleicht, wenn ich da noch eine Sache hinzufügen darf, also wir tun Männer nicht komplett ausschließen, weil was wir sagen, ist, diese ganzen Beobachter, die teilnehmen auch an dem Tag, das soll eine gemischte Gruppe sein. Also da suchen wir wirklich nach Beobachtern, die dann eben auch als Mentoren agieren werden für mindestens ein Jahr, die Seniorität haben, die Führungserfahrung haben, die wirklich gut zu den Teilnehmern passen können. Aber das kann sowohl ein Mann wie auch eine Frau sein. Und wir finden es natürlich auch wichtig, dass das von Männern auch begleitet wird.
Und jetzt hat man ja bei solchen Assessments, werden die Beobachter ja vorher auch immer geschult. Ja, wo man denen dann einmal beibringt, was sind so typische Wahrnehmungsfehler, worauf müsst ihr achten, wo stellt uns unser Gehirn so leichte Fallen, ja, dass wenn jemand immer sich sehr schnell zu Wort meldet, dass wir denken, dass er auch intelligent ist oder sie. Wie läuft so ein Beobachtertraining ab? Ist es dann anders, wenn man jetzt nur Frauen beobachtet?
Also ich glaube wir machen immer so ein Briefing davor, dieses kurze Training. Da würde ich sagen, unterscheidet es sich nicht so sehr. Also wir tun schon auf Unconscious Bias darauf hinweisen, weil es gibt ein paar Sachen, die man bei Frauen einfach kritischer beobachtet als bei Männern.
Darauf zum Beispiel?
Genau, also so dieses, man muss nett sein. Ne? Wenn man in einem Mitarbeitergespräch mal zu direkt ist als Frau, obwohl das bei einem Mann sehr gut ankommt, kommt es bei einer Frau als, oh, sie ist nicht nett. Deswegen bewerte ich sie jetzt schlechter. Also solche Sachen, auf die tun wir schon hinweisen und sagen, nein, das ist ein Führungsprogramm. Es geht hier nicht darum, Frau oder Mann, sondern wirklich die Skills, die Kompetenzen dahinter. Und darauf tun wir hinweisen. Wir zeigen auch, wie beobachtet man richtig, auf was achtet man. Und dann an dem Tag selbst bekommt jeder Formulare mit ganz klaren Kompetenzen, die ganz konkret beschrieben sind, mit einer Skalasystem, das alles wissenschaftlich bewiesen ist. Das ist zu, sagen wir mal, so wenig Bias wie möglich führt. Da gibt's auch unglaublich spannende Studien, so könnte ich auch weiter einführen. Aber sagen wir mal, eine Sechser-Skala und so hilft schon mal. Und das leitet dazu, dass das Feedback wirklich konkret werden muss, weil du dich da nicht jetzt an Persönlichkeitstraits oder wie auch immer leiten kannst, sondern wirklich nur an konkreten Kompetenzen. Und dazu vielleicht eine spannende Studie, die ich schon wichtig zu hervorzuheben finde, ist, dass wenn man sich Leistungsbeurteilungen von Frauen anschaut, dann zeigen die Studien, dass 66% von Frauen negatives Feedback hinsichtlich ihren persönlichen Stils oder Persönlichkeitsstils erhalten, wohingegen Männer nur 1% ähnliches Feedback erhalten haben. Das heißt zum Beispiel, Frauen bekommen Feedback von du kommst nicht so gut an bei deinen Mitarbeitern oder wie du kommunizierst ist etwas zu soft, wenn man es in Englischen mal sagen würde. Und diese Sachen helfen mir einer Frau eigentlich nicht wirklich weiterzukommen, weil es ist okay, was muss ich konkret machen? Und wir wollen das eben gegenwirken, indem es ganz konkretes Feedback gibt, an dem man dann sich weiterentwickeln kann.
Also um das nochmal genau zu verstehen, eine Frau wird in ihrem Berufsalltag auch immer hinsichtlich ihrer Persönlichkeitseigenschaften beäugt. Zu 66% hast du gesagt.
Genau, in dieser konkreten Studie war das.
Ungefähr, ja. Also genau. Man guckt auch immer drauf, so wie verhält sie sich und gibt auch immer ein Feedback dazu. Wirkst du nett, wirkst du unsicher, wirkst du soft, wirkst du durchsetzungsstark. Und bei Männern guckt man nur auf die Leistung. Und nur zu 1% guckt man darauf, wie...
Genau. Also da geht es dann wirklich um die Leistung innerhalb der Rolle, was ja eigentlich eine Leistungsbeurteilung sein sollte. Und das hilft Männern natürlich dann auch auf ihrem Weg zur Führung viel mehr als diese Persönlichkeitseigenschaften, die beurteilt werden.
Mhm. Und jetzt könnte man ja kritisch sagen, dass in den Assessments, wenn dann da nur Frauen sitzen und man hat ja so Gruppenübungen auch, dass das ja dann keine reale Situation ist, weil da nur andere Frauen sind. Kam sowas schon mal als Kritik auf?
Genau, also wir machen es nicht direkt mit einer Gruppenübung, aber was Ähnliches. Also unsere drei Übungen, die wir machen, ist einmal ein Mitarbeitergespräch, das man in der Rolle einer Führung durchführt. Wir machen ein Verhandlungsgespräch, weil wir merken, da haben Frauen viele Herausforderungen. Und wir machen einmal ein Meeting mit dem Top-Management, das tatsächlich Rollenspielpartner, die mehr Männer sind. Und da muss man eine Idee präsentieren und bekommt dann so Herausforderungen, wie man wird unterbrochen oder ein Mann eignet sich der Idee ein. Und dann musst du dagegen so ein bisschen, ich will das jetzt nicht ankämpfen nennen, aber dich dadurch meistern im Endeffekt.
Okay. Und welches Feedback erhaltet ihr von den Frauen hinterher? Wie nehmen Sie das wahr?
Also ich glaube, für die ist es eine unglaublich spannende und wertvolle Sache. Und ich glaube, dieses ausführliche Feedback plus ein Entwicklungsplan ermöglicht ihnen einfach einen ganz anderen Weg anzugehen, wie wenn man das nicht durchlaufen hätte. Und das ist so das Feedback, was wir erhalten. Das ist eine sehr positive, eine sehr neue Art, umzugehen. Der Netzwerkeffekt, den man dann hat, also diese Stärke in der Gruppe, wird auch sehr positiv wahrgenommen, weil diese Gruppen halten dann auch im Nachgang noch an als Sparring-Runden für Frauen im Laufe der Karriere danach. Von dem her hatten wir bisher echt gute Erfahrungen und ich hoffe, es bleibt so auch weiterhin. Ja,
toll, okay. Und jetzt hast du ein Wort vorhin immer genannt, unconscious bias. Mhm. Ist ja ein sehr psychologisches Wort, das vielleicht nicht jeder kennt. Kannst du das nochmal erklären, so im Zusammenhang mit Gender Studies?
Mhm. Genau, ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wie ich es genau in Deutsch übersetzen soll, also das Wort an sich, aber im Endeffekt, um was geht es? Es geht um so angelernte Stereotypen, die wir haben, was ein Mann ausmacht, was eine Frau ausmacht, wie sie sich zu verhalten haben. Und das führt dazu, dass wir bestimmte Annahmen über einen Mensch machen und den entsprechend auch Herausforderungen stellen. Also ein ganz klassisches Beispiel ist, wenn ich jetzt frage, denk mal an einen Manager. Wer kommt dir dann vor Augen? Ist es ein Mann oder eine Frau? Wahrscheinlich ein Mann. Ist bei den meisten tatsächlich so, bei mir auch, um ehrlich zu sein. Und wenn man jetzt aber an einen Mann denkt, noch konkreter, den Manager, dann denkst du wahrscheinlich an Kompetenzen wie autoritativ, dominant, Ansagen zu machen und so weiter. Wenn jetzt aber eine Frau versucht, diesem Bild gerecht zu werden und auch autoritativ ist und auch sagt, wo es lang geht, dann wird sie aber als negativ wahrgenommen. Also dann werden Wörter benutzt wie zum Beispiel bossy in Englisch, weil das gegen den Stereotyp einer Frau geht. Eine Frau sollte ja eigentlich eher warm sein und Leute aufnehmen und genau. Und das ist halt so das Problem. Also auf der einen Seite stoßt du gegen das Stereotyp Frau, auf der anderen kannst du aber nicht dem Manager gerecht werden. Und dann hast du eben genau diese Herausforderung. Und wie schaffst du es jetzt als Frau trotzdem als kompetent wahrgenommen werden in einer Führungsposition?
Ja, das ist ja genau der Spagat, zwischen dem Frauen sich sehr häufig befinden. Ne?
Genau.
Also das, was wir als kompetente Führung ansehen, ist ja einfach sehr häufig noch dieses sehr männlich Eigenschaft, von den Eigenschaften her dominierte. Und gleichzeitig haben wir eine Frau aber andere Erwartungen. Und deswegen ist es ja für Frauen total schwierig, wo pendel ich mich da ein, um beiden Seiten gerecht zu werden? Ja. Und wie kann ich auch für mich selbst authentisch sein und mich selbst nicht verraten?
Genau, genau. Das ist immer so dieser Spagat. Und er zieht sich in allen Bereichen, also in allen Prozessen auch in der Firma durch, also sowohl im Recruiting, im Performance Management, überall kannst du so unconscious bias finden, die unbedingt aufgedeckt werden müssen, damit wir auch Gleichheit schaffen können.
Und was gebt ihr den Frauen dann mit, wenn ihr diesen Entwicklungsplan aufsetzt? Gebt ihr ihnen dann mit, finde dich in der Mitte ein, oder gebt ihr ihnen mit, sei total Frau und ja, gib dich deinen femininen Werten, Eigenschaften hin. Was gibt dir mit?
Im Endeffekt, dadurch, dass es ja kompetenzenbasiert ist, der Entwicklungsplan, schauen wir uns dann immer die Kompetenzen an, die vielleicht noch nicht so stark waren an dem Tag. Und dann konkret zu dieser Kompetenz schauen wir, okay, wie kannst du die vielleicht weiter ausbauen oder dich darin weiterentwickeln? Und diese Kompetenzen werden wirklich definiert anhand eines eher transformationalen Führungsstils. Und je nachdem, wie sehr man sich damit auskennt, ein transformationaler Führungsstil geht mehr in die Richtung, man coacht Leute, man nimmt Leute mit. Und das ist ein Stil, den Frauen schon automatisch sehr gut machen. Und deswegen kann man dann sagen, es ist jetzt nicht konkret, finde dich irgendwo in der Mitte, sondern wirklich, wie wirst du zu einem guten transformationalen Coach und die Führung. Und die Kompetenzen, die du noch nicht so stark hast, wie kannst du die weiter aufbauen in den nächsten Jahr oder zwei Jahren?
Okay, spannend. Jetzt hast du gerade gesagt, dass Frauen das eh schon sehr gut machen. Wie, was meinst du damit?
Also es gibt viele Sachen von Transformational Leadership oder transformationaler Führung, die Frauen schon, sagen wir mal, an sich gut machen. Also ich mache gerade mal ein konkreteres Beispiel. Wenn wir transformationale Führung anschauen, ich muss nur ganz kurz mal... Ich hoffe, das ist in Ordnung. Genau, wenn wir mal transformational.
Laura checkt gerade die Faktenlage.
Genau,
ich habe mein Video eingeschaltet und ich sehe ihren angestrengten Blick auf ihren Bildschirm. Sehr schön.
Nee, weil ich wollte eigentlich auf das Konkrete hinweisen, was in der transnationalen Führung, weil da gibt es vier konkrete Aspekte. Und dazu hatte ich mal hier was ganz Spannendes aufgemacht, was ich gerne teilen will. Und zwar, genau, die transformationale Führung hat vier Aspekte. Das ist die inspirierende Motivierung, also wirklich durch die Vision zu führen. Wir haben die intellektuelle Stimulierung, also wirklich Mitarbeitenden ein Vorbild sein. Dann haben wir die idealisierte Einflussnahme, also den Mitarbeitenden zu kreativen und innovativen Denken anzuregen, und die individuelle Unterstützung. Und da gibt es viele Aspekte, dass es Frauen leichter macht, ihre Stärken, die jetzt, sagen wir mal, im Klassischen als fürsorglich, mitfühlend, hilfsbereit, verständnisvoll, die da eh schon vorkommen, die jetzt weg von diesem autoritativen, ich sag dir, wo es lang geht, hin zu eher, ich nehme dich auf die Reise mit, und du bist auch das Teil des ganzen Weges. Und da tun Frauen auch nicht so ganz gegen dem Stereotyp entgegenarbeiten, was eine Frau sein soll. Und deswegen ist es ein sehr erfolgreicher Führungsstil für Frauen und sollte unbedingt in allen Firmen gelebt werden, weil es tatsächlich auch seit dem Mitarbeiter ein unglaublich eine tolle Erfahrung ist, wie man gemeinsam mit seiner Führungskraft die Ziele erreicht. Und das ist so ein bisschen das, was wir da auch promoten, also diesen Führungsstil.
Okay, und ist das, also man könnte ja sagen, dass Frauen dann so dem Führungsstil, der gerade jetzt gefordert wird, ja, unsere Welt wird ja immer komplexer und wir können als Führungskraft nicht mehr so sehr eintauchen in die ganzen einzelnen Themen, die einzelnen Fachthemen. Das heißt, es wird ja auch immer mehr gefordert. Führungskräfte sind die Begleiter, die Coaches ihrer Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, jetzt habe ich dich so verstanden, dass Frauen eigentlich mit den Eigenschaften, die sie mitbringen, genau richtig sind für den Führungsstil, der heutzutage gefordert wird.
Genau, auf jeden Fall. Und das macht es halt unglaublich jetzt, also eine unglaublich tolle Möglichkeit für Frauen, sich in die Richtung weiterzuentwickeln, die das Interesse daran haben.
Und das sind auch genau die Kompetenzen, die ihr dann letztendlich beobachtet.
Genau, ja. Das sind wirklich die Kompetenzen, auf die wir schauen. Natürlich arbeiten wir auch immer mit unseren Kunden zusammen. Also nicht jede Firma hat schon exakt diesen Führungsstil. Und dann passen wir die Kompetenzen natürlich ein bisschen an, im Sinne von der Gewichtung der einzelnen Kompetenzen. Aber wir arbeiten dahin, dass alle Kunden auch wirklich in die Richtung gehen.
Und wie sind denn die Reaktionen der Männer in den Unternehmen, wenn die mitkriegen, oh, hier werden so Assessments nur für Frauen gemacht?
Das ist eine super Frage. Genau, und ich glaube, das ist eher so der Punkt, wie vermarktet man es richtig, dass das nicht komisch ankommt, weil natürlich sind die Stimmen auch wieder was für Frauen, das ist ja ungerecht. Aber worauf wir hinwollen, und das machen wir immer anhand von Zahlen und Fakten, ist zu zeigen, wie viele Frauen in Führung gibt es denn tatsächlich in eurer Firma, auf welcher Ebene. Dann gehen wir auch darauf ein, welche Benefits es hat, dass es ausgeglichen ist oben. Und dann zeigen wir so ein bisschen das Thema Unconscious Bias. Und das vermarkten wir alles so ein bisschen mehr in die Richtung, hey, wenn du als Team besser performen willst, wenn du als Firma besser performen willst, dann solltest du Führung auf oberster Ebene als diverse und gender balanced aufbauen. Und ein Weg dahin ist eben, Frauen zu helfen, zu verstehen oder keine Angst davor zu haben, in Führung zu gehen und zu lernen, wie kann man mit den Herausforderungen umgehen. Genau, und das vermarkten wir so. Und dann sagen wir natürlich auch, ihr Männer seid nicht ausgeschlossen. Wir brauchen euch nämlich genauso wie die Frauen. Und zwar einmal, um natürlich auch zu schauen in euren Teams, wo seht ihr Potenzial von Frauen, die in Führung gehen sollten? Meldet sie doch ermutigt sie in diesem Programm oder in diesen Assessments teilzunehmen. Nominiert Leute und dann aber auch agiert als Mentoren, agiert als Beobachter. Also wir versuchen, dass sie jetzt nicht fühlen, sie sind ausgeschlossen, was sie auch nicht sind, weil wir können auch nur wirklich Gender Balance schaffen, wenn sowohl Männer wie auch Frauen zusammenarbeiten. Okay. Und, genau. Und ich meine, mit unseren Kunden Kunden sprechen wir auch immer darüber, dass diese Assessments, die wir machen, sind natürlich dafür da, Frauen zu ermutigen, ihnen die Angst zu nehmen, sie wirklich zu pushen, zu sagen, Führung ist es und auch bis ganz weit oben. Aber auf der anderen Seite muss auch die Kultur sich verändern und dafür muss die Firma auch dran bestimmte Maßnahmen nehmen und dran arbeiten, damit sie das erreichen. Weil nur gemeinsam schafft man dann wirklich dieses Ziel, Frauen oben zu haben.
Okay, ja, spannend, weil das ist ja was, ne, was dann auch manche Frauen scheuen, die dann sagen, ich will nicht irgendwie eine Sonderbehandlung haben, ja, sondern ich will hier den gleichen Weg gehen und ich will mich nicht zu so einem Seminar anmelden und damit irgendwie mir suggeriert wird, dass ich schwach bin oder dass ich sonst nicht schaffe.
Ja. Das war auch so eine, als wir unsere Kommunikation mal angeschaut haben, das war so unser biggest oder unser größtes Ziel, zu schauen, wie kommunizieren wir denn mit Frauen? Ich denke, hier müssen alle schwachen Frauen hingeschickt werden, die keine Ahnung haben, wie Führung geht. Nein, überhaupt nicht. hier werden Frauen hingeschickt, die schon unglaublich gut sind, die jetzt einfach nur noch so diese kleinen Tipps und Tricks schaffen müssen, um diesen, keine Ahnung, letzten Sprung zu schaffen oder eine bestimmte Herausforderung entgegen zu.
Und jetzt bin ich noch mal ganz neugierig, weil ich noch nie, ich kenne klassische Assessment Center, Development Center, habe sie selbst auch schon begleitet und aufgesetzt. Jetzt bin ich aber noch mal ganz gespannt, du kennst ja sowohl gemischte Assessment Center als auch welche nur mit Frauen. Was ist denn da anders? Also ist die Stimmung anders? Geben die Leute sich anders? Was ist anders?
Ich glaube, also sagen wir mal, von der Konzeption her ist fast nichts anders, ne? Außer dass wir bei den Frauen jetzt noch dieses Coaching Circle Aspekt mitnehmen. Und was dieser Coaching Circle tatsächlich schafft, und das ist der größte Unterschied, ist, dass es eine viel intimere Runde wird und am Ende ein sehr starker Zusammenhalt zwischen den Teilnehmern entsteht, versus bei einer gemischten Gruppe, wo es dann vielleicht um eine konkrete Stelle geht oder einen Entwicklungspfad geht, da ist, obwohl sich die Gruppen immer super gut verstehen, weil wir achten echt drauf, dass es nicht so ein Wettbewerb wird und eine unangenehme Situation zwischen Teilnehmern. Aber man merkt schon, dass das so ein bisschen in der Luft schwebt. Also die Leute sind trotzdem irgendwie gegeneinander da. Während in diesen Assessments dann doch wirklich die Stimmung ist, nee, wir sind hier, um uns gegenseitig zu unterstützen und das war der Start, aber wir arbeiten danach immer noch gemeinsam zusammen als Netzwerk. Und das ist, glaube ich, so dieses Wichtige, was daraus entsteht.
Okay, also so ein gemeinsamer Zusammenhalt, der dann entsteht. Okay.
Genau.
Und wie nehmen die Beobachter das wahr? Also sagen die, das ist irgendwie anders als sonst?
Ich glaube, für dieses, also natürlich anders im Sinne von plötzlich sind es nur Frauen und dann wird es doch intimer und als Beobachter, du siehst es ja alles. Das macht natürlich, also du bekommst, sagen wir mal, ein ganz anderes Gefühl für die Teilnehmer. Du bist direkt mehr gebunden an die Teilnehmer, weil du auch mehr von den, ich würde jetzt nicht sagen privaten Aspekten, aber emotionalen Aspekten siehst, die du in einem normalen Assessment nicht sehen würdest. Und das bindet dich stärker an die. Das ist vielleicht anders. Aber an sich jetzt zu den Prozessen, wie du bewertest, was du bewertest, da hat sich jetzt nichts Großes verändert an sich. Ich glaube, und deswegen finde ich es unglaublich wichtig, dass auch Männer als Mentoren und Beobachter agieren. Plötzlich merken die, oh wow, ich wusste nicht, dass das eine Herausforderung ist für Frauen. Ich wusste nicht, dass ich Frauen öfters vielleicht auch unterbreche und die gehen dann raus und sagen, ich werde aber in Zukunft wirklich darauf achten, dass ich in meinen Teammeetings Frauen auch den Platz gebe zu sprechen. Und das ist dieses Spannende, was mir oft auffällt. Die Männer meinen es nicht böse, wenn sie mal Frauen unterbrechen. Es ist etwas, was wir gelernt haben, wie wir umgehen. Und dann aber, wenn du merkst, es sollte nicht so sein, dann verändern sich auch unglaublich viele Manager und Männer in eine eher unterstützende Arbeitskultur.
Okay, das ist ja total spannend, weil dann nebenher noch so ein kulturverändernder Aspekt insgesamt mit diesem Assessment passiert.
Genau, genau.
Weil wir führen ja selbst häufig Trainings und Webinare für Frauen durch, wo wir sie darin stärken, so ihre weiblichen Führungseigenschaften auch wirklich in ihrer Führungsarbeit einzusetzen und hören dann auch sehr viel so von dem Leidensdruck und dass es aber teilweise nicht anschlussfähig in den Unternehmen ist, weil die Anforderungen einfach andere sind. Und was viele der Frauen auch sagen ist, Mensch, die Männer müssten eigentlich aber genau hier mit uns in diesem Seminar, in diesem Training mit uns sitzen und einmal genau hören, was denn für uns nicht läuft.
Genau.
Und das ist halt die zusammen an einen Tisch zu bringen, ist total schwierig, weil die Männer sagen, ja, ich habe ja kein Problem. Was ist das Problem?
Genau.
Ja? weil sie keinen Leidensdruck haben. Und ich habe ein Podcast-Interview mit Ingo geführt, den du ja auch kennst. Und der hat auch genau gesagt, also ihm war das halt nie bewusst, ne, bevor er nicht mit diesem Thema auch in Kontakt gekommen ist, wie diesen Bias, den Unconscious Bias, den du beschrieben hast, wie das auch so seinen Tag einfach mit durchlebt.
Genau.
Ja. Und was ja einfach ist, der wäre wahrscheinlich nicht so da, wenn die Unternehmen einfach in den Führungsetagen auch gemischter wären. Dann hätten wir zwei unterschiedliche Unconscious Bias. Ne? Dann hätten wir denen, die Männer sehen die Sachen aus ihrer Brille und die Frauen sehen die Dinge aus ihrer Brille und beobachten die Männer auf eine bestimmte Art und Weise.
Ja, definitiv.
Aber dann wäre es ausgeglichen.
Ja, Und das war auch, das erinnere ich mich immer, Sheryl Sandberg hat ja auch beschrieben in ihrem Lean-In-Buch, erst als sie auf oberster Führungsebene war und erst als sie schwanger war, hat sie gemerkt, oh, wir brauchen Parkplätze für schwangere Frauen, die näher an dem Büro sind, damit die Frauen nicht so lange laufen müssen. Und sie meint, das wäre mir nie aufgefallen, wenn ich nicht eine schwangere Frau gewesen wäre. Und warum soll das einem Mann je auffallen, der nie in dieser Situation sein wird? Und deswegen ist es wichtig, diese Diversität auf oberster Ebene zu haben, damit diese Themen eben wichtig werden.
Also eine eigene Betroffenheit muss erstmal da sein.
Ja.
So eine eigene Berührung, vielleicht auch irgendwo so eine emotionalere Berührung mit dem, wie ich sitze da in so einem Assessment und höre auf einmal Frauen, die sagen, mir wird irgendwie mein Redeanteil gekürzt in Besprechungen, man lässt mich nicht aussprechen, und dann erstmal so eine Bewusstmachung überhaupt.
Genau so ist es, ja. Und das ist halt dieses Spannende. Da muss man halt echt dafür einfach kämpfen, dass es oben gender balanced wird auf oberster Ebene.
Und es erfordert ja auch Mut, ne, von einem Unternehmen, sich dafür zu entscheiden, das einzufordern, einzuführen. Mhm. Und würdest du sagen, da sind eure Auftraggeber in den Unternehmen, sind die eher männlich oder weiblich? Wer sind so die Treiber?
Ich würde sagen, eher weiblich tatsächlich. Wir arbeiten öfters eher mit Diversity and Inclusion oder Personalentwicklungsbereichen und führen es dann in die Firma ein. Und da, also bisher unsere Erfahrung, muss natürlich nicht immer so sein, war eher weiblich angetrieben sozusagen. Was ich auch nicht schlimm finde, weil klar, die verstehen das Thema und dann kann man dann schauen, okay, und wie bringt man das jetzt aber in meine Firma, die ganz anders tickt.
Sehr schön. Okay, ja, wir verlassen langsam so das Thema der Assessments und gucken nochmal, wie ich das schon angekündigt habe, auch auf das Thema Ecuador und machen eine kleine Reise um den Globus. Ja. Aber bevor wir das Thema verlassen, gibt es noch irgendwas Abschließendes, was ich noch nicht gefragt habe, was noch spannend wäre zu dem Thema, was noch hinzuzufügen ist?
Also ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt auch gelernt haben in unserer Erfahrung, in unseren Forschungen, ist, dass dieses Thema Unconscious Bias Trainings ein Muss von jeder Firma, ein Muss von absolut jedem Manager und sowohl Frauen wie auch Männer, weil der Unconscious Bias ist genauso verwurzelt bei allen Frauen. Und für mich ist das diese Ausgangslage. Also wirklich, jede Firma sollte sich Gedanken machen, warum machen wir das bisher noch nicht? Und was müssen wir tun, damit wir es auch einführen können? Und ich glaube, dass das die größte Veränderung sein wird, die Firmen erleben, wenn sie anfangen, diese Trainings zu machen. Dann wird sich von alleine solches Assessments, auch andere mögliche Programme für Frauen, werden sich viel leichter durchsetzen können, weil Leute dann verstehen, stimmt, es gibt eigentlich immer noch Ungleichheiten und es gibt ein Problem. Und das ist
und
so.
Zu dem Unconscious Bias gehört ja vielleicht auch, dass Frauen auch bemerken, dass sie andere Frauen fördern müssen.
Genau.
Ja, was man ja häufig beobachtet, so einzelne Frauen haben sich bis an die Spitze vorgekämpft und der Weg war sehr hart für sie.
Ja.
Und dann denken sie so, das muss mir jetzt jemand mal gleich tun und breiten dann eher ihre Ellenbogen aus und ermöglichen es anderen Frauen nicht, danach zu ziehen.
Ja, definitiv, genau. Genau so ist es. Also, dass man wirklich diese Verbündnis zwischen Frauen und auch zwischen Männern und Frauen schafft, um eben ja Gleichheit zu schaffen und gleiche Chancen für jeden ermöglicht.
Okay, gut. Ja, schön. Dann setzen wir uns jetzt imaginär in einen Flieger. Was möchten Sie zu trinken? Und dann fliegen wir einmal um den Globus. Wie lange fliegt man von Deutschland nach Ecuador?
Leider gibt es keinen direkten Flug, aber sagen wir mal erst nach Spanien und dann noch 11 Stunden nach Quito.
Okay, das kürzen wir jetzt ab.
Super.
Genau, und fühlen uns da. Da ist es wahrscheinlich jetzt ein bisschen wärmer noch als hier.
Ja, wobei ich muss sagen, in Quito, also Quito liegt 2800 Meter hoch, von dem her ist da das Wetter das ganze Jahr über 25 Grad. Also ich glaube, Deutschland kann sogar gut mithalten derzeit.
Sehr schön. Und wie lange lebst du schon in Deutschland und wie sind noch deine Beziehungen nach Ecuador? Hast du noch Familie da?
Ich bin nach Deutschland mit 18 gekommen. Das ist jetzt mittlerweile auch schon eine Zeit. Aber genau, super, also meine Eltern leben noch da, meine Opas, meine Cousins, Onkel, eigentlich meine ganze Familie. Aber meine Mutter ist Deutsche, das heißt, ich habe auch noch eine Oma in Deutschland, deswegen bin ich so ein bisschen aufgeteilt. Ich fliege mindestens einmal im Jahr zurück. Und mein Ziel ist es, langfristig auch wieder zurückzugehen.
Und da dann das Thema Female Leadership voranzutreiben.
Genau, so ist es.
Okay. Ja. Gut, und ja, da würde mich einfach mal, ich unterhalte mich auch mit meinen Gesprächspartnern immer, wenn sie aus anderen Ländern kommen, darüber, wie ist denn dieses Thema in einem anderen Land, also jetzt in dem Fall Ecuador, wie beobachtest du das da?
Ja. Also wenn wir uns nur mal konkret die Zahlen, ich habe die jetzt auch mal erst wieder nachgeschaut, anschauen und den Anteil von Frauen in Vorständen in Lateinamerika und der Karibik mal generell beobachten, dann liegt das bei unter 5%, was unglaublich wenig ist.
Wow, die sind ja noch schlechter als wir.
Ja, genau. Also da fehlt noch unglaublich viel Arbeit, was aber halt auch das ganze Thema spannend macht und umso wichtiger macht. Aber, und das ist, glaube ich, so das Wichtige, man muss auch schauen, von wo kommt das Land. Und ich meine, durch die Geschichte in Ecuador, die Kolonisierung, die verschiedenen politischen Ereignisse, die es gab, die nicht alle immer positiv waren, hat es auch dazu geführt, dass es unglaublich viel Armut in dem Land gibt. Und ich habe hierzu auch mal die Zahlen angeschaut. Und im September 2019 waren 24% circa der nationalen Bevölkerung als arm eingestuft. Das heißt, ihr Einkommen war weniger als $85. Und wenn wir das halt wirklich mal überlegen, ne, also 24% der Bevölkerung lebt in diesen Umständen, bedeutet natürlich auch, dass deren Zugang zur Schule, zur Unis, zum Generellen, wie baue ich mein Leben auf, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten habe ich, die sind unglaublich gering, wenn nicht gar nicht vorhanden. Und das schafft dann natürlich viel mehr Ungleichheit auch für Frauen, weil Frauen dann natürlich verantwortlich sind, Kinder großzuziehen, einen Haushalt zu machen, natürlich auch zu arbeiten, wahrscheinlich schon seitdem sie jugendlich sind. Und das baut sich dann natürlich Schritt für Schritt auf und führt dazu, dass dann oben natürlich nicht die gleiche Anzahl an Frauen sein können wir jetzt in Deutschland, wo einfach, das fand ich unglaublich schön, als ich nach Deutschland gekommen bin, zu sehen, wie stark das ganze soziale System ist, ne, mit Schulen, Universitäten, Krankenkassensystem, alles Mögliche, was es hier gibt, was es dort eben nicht gibt.
Also das, worüber wir uns ja häufig beschweren, als selbstverständlich annehmen und gerade auch das Thema Frauenförderung, wo wir oft sagen, boah, da sind wir ja wohl sehr rückschrittig, auch im Vergleich mit skandinavischen Ländern. Ja. Du aus dem Blick Südamerikas sagen würdest, naja, ihr seid schon mal einen Schritt weiter.
Genau, auf jeden Fall. Spannend. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man in Ecuador sich das Thema anschaut, muss man auch noch wo ganz anders anfangen und muss dann wirklich schauen, okay, wie helfen wir eigentlich den ärmsten Menschen auch diese Chancen zu bekommen, die wir schon von Geburt aus haben, um sich wirklich auch in diese Richtung weiterzuentwickeln. Und ich glaube halt dadurch, dass es so viel Armut gibt, ist auch das Stereotyp, was bedeutet es, Frau zu sein, nochmal krasser ist, wenn man das Wort so sagen darf, als in Deutschland. Also eine Frau ist halt Mutter, ist halt zuständig für Haushalt, ist alles das ist unglaublich stark geprägt. Und auch ich, sagen wir mal mit dem Glück, dass ich in zwei Kulturen aufgewachsen bin, dass ich hier in Deutschland studieren durfte, würde ich zurückkommen, auch mit meiner Ausbildung, wäre es nicht so einfach, mich dann da bei Männern durchzusetzen, weil sie es auch nicht gewohnt sind, dass eine Frau mal sagt, wo es lang gehen sollte oder Ideen einbringt oder wie auch immer. Das macht es natürlich nicht einfacher, aber umso wichtiger.
Und, okay, spannend. Ja. Mhm. Und
Entschuldigung.
Also der Zugang zu Bildungseinrichtungen wäre dann nochmal etwas, wo man viel früher anfangen müsste im Thema Frauenförderung.
So genau, auf jeden Fall. Und auch das Thema, welche Rechte haben Frauen? Da fehlt noch unglaublich viel Arbeit. Aber es gibt auch immer mehr Organisationen, die sich dafür einsetzen. Deswegen glaube ich, kann es jetzt echt langsam losgehen, dass sich da auch was Großes tut sozusagen.
Ja, spannend. Und spätestens, wenn du zurückgehst, dann pushst du eines Tages das Thema und bist die Botschafterin in Ecuador.
Das ist mein Ziel auf jeden Fall, ein bisschen was tun zu können dort, auf jeden Fall.
Schön. Und Ich habe jetzt abschließend noch eine Frage, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen dürften und du dürftest in einem Unternehmen machen, was du wolltest, was würdest du tun? Welche drei Maßnahmen würdest du implementieren, um Frauen mehr in Führung zu bringen?
Darf ich die Frage vielleicht ein bisschen umformulieren? Also weil ich
natürlich,
wenn ich jetzt zum Beispiel an Unternehmen hier in Europa denke, was ich schon meinte, ich würde auf jeden Fall Unconscious Bias Trainings einführen, dass die gratis und zugänglich für absolut jeden sind. Ich würde das sogar schon anfangen, dass es in Schulen gezeigt wird, dass es in Universitäten gezeigt wird, damit es nicht erst so spät in den Firmen irgendwann erst zum ersten Mal aufkommt als Thema. Das würde ich auf jeden Fall machen. Auch Programme, die natürlich Frauen ermutigen, in Richtung Führung zu gehen. Das zum einen. Und dann aber, wenn ich wieder nach Ecuador schaue, was ich machen würde, was mich unglaublich bewegt, ist wirklich Frauen zu verhelfen, diese Selbstständigkeit oder wirklich dieses nicht abhängig zu sein von dem Einkommen von meinem Mann zu erreichen. Und da hatte ich auch schon ganz konkrete Ideen, wie man das machen kann. Und ich würde zum Beispiel unglaublich gerne einführen, dass Frauen Mikrokredite bekommen und eine konkrete Trainingsunterstützung im Sinne von Entwicklungsplan, Businesspläne erstellen. Zum Beispiel, wenn sie, keine Ahnung, irgendein Geschäft haben wollen, dass man sie da wirklich unterstützt, das zu bekommen, unabhängig davon auch, welche Möglichkeiten sie davor hatten, dass man sie dann dahin bringt, dass sie wirklich, ja, economical independence, fällt mir gerade im Englischen leider nur ein, dass sie das
wirtschaftlich erzählen. Unabhängig.
Genau, wirtschaftlich unabhängig sein können. Das wäre für mich so das Wichtigste, weil ich sehe halt, da will ich unbedingt ansetzen. Und wenn wir das schaffen, werden wir auch schaffen, dass in Ländern wie Südamerika mehr Frauen wichtige und gute Positionen einnehmen können im Lande und das Land auch mehr voranbringen, als sie es eh schon tun.
Sehr schön. Und jetzt hast du noch einen Wunsch offen. Drei hat die Fee gesagt.
Ich muss mal ganz kurz überlegen, was war noch so der dritte Wunsch? Also, ich bin immer so, ich war immer, und das ist super spannend, je mehr ich auch forsche, ich war immer dagegen, dass Länder konkrete, sagen wir mal, Richtlinien geben, wie viele Frauen müssen an bestimmten Positionen sein oder wie auch immer. Und ich finde auch nicht, dass es unbedingt Richtlinien sein müssen. Also im Sinne von, kannst du mir ganz kurz hier im Deutschen helfen, Law?
Die Quote?
Ja, oder zum Beispiel eine Quote.
Gesetze?
Ja, genau, das ist feste Gesetze sein. Es können ja auch wirklich nur Maßnahmen sein, die man so halb auch anfordert von Firmen. Aber ich finde, und je mehr ich forsche, dass das tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, weil alle Länder, wo man sieht, dass sie überhaupt keine Maßnahmen haben, da erfolgt die Veränderung von Gender Balance unglaublich langsam. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich wirklich überlegt, vielleicht auch als Firma, welche Richtlinien haben wir für unsere Prozesse, sowohl im Recruiting, im Performance, wie auch immer, die jeder einführen muss, damit wir das auch schaffen, weil ohne irgendwelche Richtlinien wird sich auch nichts verändern. Und eben durch diesen Unconscious Bias Training und durch diese Begleitung wird auch jeder Mitarbeiter verstehen, warum diese Richtlinie gerade wichtig ist. Und die wird dann auch irgendwann wieder verschwinden, weil sie nicht mehr notwendig ist. Aber bis dahin sollte man schon klare Schritte praktisch definieren, die man verfolgt.
Sehr schön. Gut. Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch und die vielen Einblicke, gerade auch in das Thema Assessment Ecuador und gesamtgesellschaftlich auch einfach nochmal.
Ja, danke dir für das Interesse. Es ist immer spannend, darüber sprechen zu können und sich wieder austauschen. Da kriegt man auch wieder neue Ideen. Von dem her vielen Dank dir auch.
Sehr gut. Schön. Dann, ja, bis bald.
Bis bald.